Herzlich willkommen beim Ökomagazin Rainbow auf LoRa 92,4, heute Abend von und mit Pro Regenwald. Mein Name ist Martin und in der heutigen Sendung sind bei mir Sarah, Juliana und Johanna zu Gast, mit denen ich heute über die Auswirkungen des Coronavirus auf die indigene Bevölkerung sprechen will. Sind Sie besonders betroffen und wenn ja, warum? Wie schützen Sie sich? Bekommen Sie Hilfe von Regierungen? Welche Folgen hat das Virus auf Ihr Sozialleben, Ihre Wirtschaft, Ihre Kultur? Sarah gibt uns dazu zunächst einen Überblick, einen globalen Überblick, und mit Juliana schauen wir uns dann die Situation in Brasilien etwas detaillierter und ausführlicher an. Wir sind zurück beim Ökomagazin Rainbow auf LoRa 92,4 mit Sarah von Pro Regenwald und wollen über die Situation indigener Völker in Zeiten der Corona-Pandemie sprechen. Sarah, überall auf der Welt sind Menschen von Corona betroffen. Wir verfolgen die Meldungen über neue Infektionen, Todeszahlen, die Auswirkungen auf die Wirtschaft und das Sozialleben. Nicht so sehr im Fokus bei uns steht dabei, dass indigene Völker weltweit besonders betroffen sind.
Ja, das stimmt. Die UNO spricht sogar davon, dass die Auswirkungen des Coronavirus die indigenen Völker von der Landkarte tilgen könnte.
Lässt sich denn sagen, woran das liegt? Warum sind sie so besonders betroffen?
Indigene Völker rund um den Globus sind im Vergleich zu anderen Bevölkerungsgruppen tendenziell einem höheren Risiko durch neue auftretende Infektionskrankheiten ausgesetzt. Während der H1N1-Pandemie in Kanada im Jahr 2009 zum Beispiel machten die Indigenen Kanadas 16% der Krankenhauseinweisungen aus, obwohl sie nur 3,4% der Bevölkerung ausmachten.
Und bei Corona ist das jetzt genauso zu beobachten?
Ja, also bisher ist Covid-19 da keine Ausnahme. In den USA ist einer von 2300 indigenen Amerikanern gestorben im Vergleich zu einem von 3600 weißen Amerikanern. Damit sind sie nach den schwarzen Amerikanern die am zweithäufigsten gefährdete ethnische Kategorie in den USA. Mitte Mai übertraf die Navajo-Nation, deren Reservat sich im Südwesten der USA über 70.000 Quadratkilometer erstreckt, Bundesstaat New York in Bezug auf die höchste Covid-19-Infektionsrate in den USA. Laut UNO haben sie weniger Krankenhäuser, Ärzte, Beatmungsgeräte, alles, was notwendig ist, um diese Krise zu überleben. Indigene Völker haben auch eine höhere Rate an Vorerkrankungen und eine schlechtere Ernährung, die sie anfälliger machen, so die UNO. Die indigenen Gruppen im Amazonas sind besonders anfällig dafür, an Covid-19 zu sterben, da sie oft Tage von professioneller medizinischer Hilfe entfernt leben. Bis Ende Juli waren 1.108 Indigene an der Krankheit gestorben und es gab 27.517 registrierte Fälle, die meisten davon in Brasilien, so die veröffentlichten Daten. Mindestens 38 indigene Völker in Amazonien sind von der Krankheit betroffen. Und gerade die indigenen Völker am Amazonas stehen schon vor dem Kipppunkt des ökologischen Zusammenbruchs aufgrund der zunehmenden Bedrohung durch Abholzung, Brände, Rohstoffausbeutung, Expansion der Agrarindustrie und Klimawandel. Und jetzt hat die Pandemie eine weitere Krise hervorgerufen und mit jedem Tag, der vergeht, wird die Gefahr eines Ethnozids realer.
Wie siehst du das? Besteht tatsächlich die Gefahr, dass indigene Völker durch Corona existenziell bedroht sind?
Eine besondere Sorge der indigenen Völker überall ist das Risiko für ihre Ältesten. Hier würde man von Risikogruppe sprechen. In indigenen Gemeinschaften sind es aber gerade die Älteren, die über Expertenwissen über pflanzliche Arzneimittel und Heilmethoden verfügen, aber nicht ihr gesamtes Wissen wurde an die jüngeren Generationen weitergegeben, weil ihr Wissen, ihre Traditionen und ihre Kultur durch mündliche Überlieferungen weitergegeben wird, kann es für immer verloren gehen, wenn Ältere sterben, bevor sie die Chance hatten, ihr Wissen weiterzugeben oder es den Jüngeren zu lehren. Ohne ihr traditionelles Wissen verlieren sie ihre Identität, ihre Kultur und ihr Weltbild. Manche fürchten, sie könnten so die gesamte historische Erinnerung an ihr Volk verlieren. Indigene Völker auf der ganzen Welt sahen sich schon vor der Pandemie einer Unzahl von Bedrohungen ausgesetzt. Die Befürchtung, dass die Pandemie nicht nur eine zusätzliche Krise ist, sondern diejenige, die einige Völker nicht überleben können, ist momentan nicht ganz unbegründet.
Bekommen die indigenen Gemeinschaften denn keine Unterstützung der Regierungen in ihren Ländern?
Also manche Regierungen sind mit der Bekämpfung der Pandemie ohnehin schon überfordert. Da wird auf indigene Völker oder Minderheiten und deren eventuell speziellen Bedürfnisse kaum eingegangen. Und manchen Regierungen scheint die Krankheit gerade zurechtzukommen, um die indigene Bevölkerung zu dezimieren oder zumindest weiter zu marginalisieren. Aber die indigenen Gemeinschaften wehren sich. Die indigenen Völker verstärken ihre Unterstützung dort, wo die Regierungen dies nicht getan haben. Sie stellen sanitäre Einrichtungen zur Verfügung, stellen ihre eigenen Masken her, sorgen dafür, dass Informationen über Covid-19 in den lokalen Sprachen verfügbar sind und verteilen Nahrungsmittel und andere lebensnotwendige Güter.
An dieser Stelle wollen wir gleich weitermachen und über Isolation und die Folgen von Lockdowns für die Indigenen sprechen. Hier sind wir wieder beim Ökomagazin Rainbow auf LoRa 92,4 mit Pro Regenwald. Unser Thema heute ist die Auswirkung des Coronavirus auf indigene Völker. Wir haben von Sarah schon gehört, dass sie weltweit besonders betroffen sind und die Regierungen ihnen kaum zur Seite stehen. Deshalb haben sich einige indigene Gemeinschaften entschieden, in Isolation zu gehen. Sarah, wie muss ich mir das genau vorstellen?
Ja, tatsächlich entscheiden sich manche indigene Gemeinschaften in Corona-Zeiten für die Isolierung. Vom Volk der Siocopa in Ecuador etwa reisten 45 Älteste, Erwachsene und Kinder tief in den Wald, in ihr angestammtes Kernland Lager Tococha, um dem Coronavirus zu entkommen. Mehrere Großväter seien zuvor gestorben, aber nicht mehr seit ihrer Isolation. In Alaska, wo sich viele indigene Nationen noch an die Verwüstungen der Grippepandemie von 1918-19 erinnern, haben sich mehr als 200 abgelegene und für den Eigenbedarf produzierende Gemeinden isoliert. Im Südpazifik hat die Nation Rarotonga, die größte der Cook-Inselkette, ihre gesamte Insel quasi abgeschaltet und isoliert. Die schon angesprochene Navajo in den USA schlossen, wie viele andere Völker auch, ihre Grenzen und führten eine Ausgangssperre ein. Außerdem testeten sie mehr als 40.000 Navajo, also über 20% der Bevölkerung. Navajo-Präsident Jonathan Netz verkündete, dass sie mehr Menschen getestet haben als jeder andere Staat in den USA, sogar mehr als viele Länder.
Führt diese Isolation nicht zu zusätzlichen oder neuen Problemen, etwa bei der Versorgung?
Es gibt verschiedene Schwierigkeiten. Oft geht es dabei natürlich um Geld. Zum Beispiel hat der US-Nationalparkservice den Grand Canyon, der zum Teil innerhalb der Navajo-Nation liegt, gegen den Willen der Nation wieder geöffnet. Es kommen zwar deutlich weniger Touristen, dennoch besteht die Gefahr des Kontakts. Aber die Isolation trifft natürlich auch die Indigenen finanziell. Auf dem Grund des Canyons leben die Havasupai, von denen etwa 15% Alte sind. Viele von ihnen sind Diabetiker oder Asthmatiker, was sie besonders anfällig für Covid-19 macht. Andererseits sind sie auf den Tourismus angewiesen, um ihre Familien und Tiere zu ernähren. Daher haben sie auf Crowdfunding zurückgegriffen, um ihren Einkommensverlust auszugleichen. Und ja, die Versorgung ist in Zeiten der Isolation oder Quarantäne ein weiteres Problem für die Gemeinschaften. Wenn sie von den Märkten abgeschnitten sind, können sie möglicherweise nicht das bekommen, was sie zum Überleben brauchen. Und soziale Distanzierung und Abschottung sorgen dafür, dass die Menschen nicht auf den Markt gehen können, um ihre Produkte zu kaufen und zu verkaufen. In vielen Staaten Afrikas sind indigene Gemeinschaften aufgrund eines fragilen Gesundheitssystems und problematischer sanitärer Einrichtungen besonders anfällig für Covid-19. In manchen Regionen Afrikas, etwa dem Tschad, ist die Landwirtschaft bereits durch die Auswirkungen des Klimawandels verwundbar und jetzt fügt diese Krise der Armut noch mehr Armut hinzu.
Mit welchen Schwierigkeiten haben indigene Gemeinschaften zu kämpfen, die nicht in die freiwillige Isolation gegangen sind?
Eine Herausforderung ist die Kommunikation und die Durchsetzung von Lockdowns innerhalb der indigenen Gemeinschaften. In Australien bedeutet ein Verbot von unwesentlichen Ausflügen eine Geldstrafe von bis zu 11.000 australischen Dollar, das sind über 6.000 Euro, und Gefängnisstrafen für Personen, die gegen das Verbot verstoßen. Für Aborigines, deren Pro-Kopf-Einkommen 33% unter dem anderer ethnischer Gruppen liegt, könnte es schwieriger sein, diese Geldstrafen zu bezahlen. Ihre abgelegene Lage bedeutet auch, dass sie wenig über die Pandemiepolitik informiert sind. Corona zeigt auch, dass indigene Völker und lokale Gemeinschaften sich besser vor dem Virus schützen können, wenn sie gesetzlich anerkannte Rechte auf ihr Land haben. Sie können Sperren besser durchsetzen und die Ressourcen verwalten, die sie zum Überleben benötigen.
Du sprichst Landrechte an. Indigene Territorien sind auch schon vor Corona häufig umstritten gewesen. Hat das Virus die Situation verändert?
Es gibt tatsächlich Bedenken, dass Staaten und Akteure des privaten Sektors die Pandemie als Vorwand nutzen, um Landraub und Menschenrechtsverletzungen gegen indigene Völker und lokale Gemeinschaften zu beschleunigen. In Staaten wie Indonesien und Brasilien werden Umweltvorschriften und indigene Rechte aufgehoben oder versucht aufzuheben. In Kenia und Uganda hat es laut UNO mehr Fälle von illegaler Landnahme gegeben.
Sarah hat uns einen globalen Überblick über die Corona-Auswirkungen auf indigene Völker und wie diese darauf reagieren gegeben. Jetzt wollen wir uns mit Juliana die Situation in Brasilien genauer anschauen. Hier sind wir wieder beim Ökomagazin Rainbow auf LoRa 92,4 mit Pro Regenwald. Wir hatten bisher von Sarah gehört, wie indigene Gemeinschaften weltweit mit dem Coronavirus zu kämpfen haben und dass ihnen Regierungen dabei oftmals keine große Hilfe sind oder ihnen sogar in den Rücken fallen. Am Beispiel von Brasilien wollen wir uns das jetzt etwas genauer anschauen. Dazu ist uns Juliana zugeschaltet, die selbst Brasilianerin ist und sich seit vielen Jahren für den Waldschutz und die Rechte indigener Völker in Brasilien einsetzt. Hallo Juliana, während es in Deutschland in der Corona-Diskussion darum geht, ob Karneval stattfinden kann oder nicht, ist das in anderen Teilen der Welt tatsächlich eine Frage auf Leben und Tod. Ein Hotspot ist dabei Brasilien und besonders betroffen scheint die indigene Bevölkerung zu sein. Sarah hat uns dazu ja auch schon Zahlen genannt. Kannst du uns schildern, wie die Situation in Brasilien und besonders die der indigenen Bevölkerung momentan ist?
Hallo Martin und Servus. Ja, vielleicht kurz zu der allgemeinen Situation in Brasilien. Brasilien ist ein kontrastreiches Land. Es gibt also einerseits Menschen, die sich leisten können, von Homeoffice aus zu arbeiten und sich von anderen zu isolieren. Diese Menschen haben guten Zugang zu einer privaten Gesundheitsversorgung und sind dann nicht so stark von der Pandemie betroffen. Und andererseits gibt es in Brasilien viele Menschen, die oft nicht aus dem Homeoffice arbeiten können. Sie arbeiten oft informell oder in dem Niedriglohnsektor, sind Tagelöhner, Putzkräfte, VerkäuferInnen. Sie müssen mit den öffentlichen Verkehrsmitteln in die Arbeit und sind, ja, die sind allgemein stärker dem Risiko ausgesetzt, sich zu infizieren. Ja, und das ist die Bevölkerungsschicht, die mit hoher Wahrscheinlichkeit stirbt. Zum Beispiel die erste Person, die durch Covid-19 in Brasilien gestorben ist, war eine Putzfrau, die von der Arbeitgeberin angesteckt wurde. Und die Arbeitgeberin kam gerade zurück aus dem Urlaub in Italien. Und die indigene Bevölkerung in Brasilien ist auch unverhältnismäßig stark von der Pandemie betroffen. Es gibt eine Studie, eine landesweite serologische Studie. Und laut dieser Studie ist die Wahrscheinlichkeit, dass sich Indigene mit dem Virus infizieren, 5-mal so hoch wie die durchschnittliche Bevölkerung. Und vielleicht ist auch gut zu erinnern, dass das ist nicht das erste Mal, dass eine von Weißen eingeschleppte Krankheit Indigenen bedroht. Weil oft hat ihr Immunsystem weniger oder keinen Kontakt zu solchen Erregern gehabt und darum fehlen die entsprechenden Antikörper. Außerdem ist es oft schwer, Präventionsmaßnahmen durchzuführen. Es fehlt oft an sauberem Trinkwasser und an sanitärer Infrastruktur. Und außerdem leben viele indigene Gemeinschaften in abgelegenen Orten, die ja, Stunden oder sogar Tage entfernt sind von einem Krankenhaus.
Hier wollen wir gleich genauer hören, wie die indigene Bevölkerung Brasilien mit Corona umgeht, welche Maßnahmen sie ergreifen. Guten Abend beim Ökomagazin Rainbow mit Pro Regenwald auf LoRa 92,4. Wir lernen heute, wie die indigenen Völker mit dem Coronavirus umgehen und wollen im zweiten Teil der heutigen Sendung mit Juliana die Lage in Brasilien anschauen. Juliana, kannst du etwas dazu sagen, wie das Virus überhaupt zu den Indigenen in Brasilien gelangt ist, da sie ja oftmals eher abgeschieden von der Mehrheitsgesellschaft leben?
Also, die erste Indigene, die an Covid erkrankte in Brasilien, sie wurde von einem nicht-indigenen Arzt infiziert. Er war infiziert, es wurde kein Test gemacht, er hat keine Quarantäne durchzogen und er hat sie infiziert. Und leider wurden viele andere Indigenen auch von Mitgliedern des Gesundheitswesens infiziert. Und außerdem ermutigt die brasilianische Regierung das Eindringen in indigenen Gebiet. Also Landräuber, Holzfäller, Rinderzüchter, aber auch Goldsucher, die bringen dann das Virus in die indigenen Gebieten. Jetzt während der Pandemie hat sich zum Beispiel die Entwaldung auf indigenen Gebieten um 60% erhöht und Bergbauaktivitäten auf indigenen Gebieten haben sich um 45% erhöht. Und allein in Territorium der Yanomami befinden sich 26.000 Goldgräber. Also, und das sind alle Invasoren, die das Virus in die indigenen Gemeinden bringen können. Ein weiterer Ansteckungsweg ist die Stadt. Trotz des hohen Ansteckungsrisikos mussten Indigenen in die Stadt reisen, um das Corona-Unterstützungsgeld von der Bank zu holen oder in den Supermarkt einzukaufen, weil die Nahrungsmittelversorgung oft nicht gewährleistet wurde. Außerdem leben ungefähr 40% der Indigenen Brasiliens in Städten und diese müssen halt dann in der Stadt leben und arbeiten. Es gibt auch so urbanen indigenen Gemeinden und es gibt ja auch Indigene, die aufgrund eines Studiums, Fortbildungen oder ja für das politische Engagement in die Städten, in die Stadt gehen. Und die Indigenen in den Städten, die sind ein sehr hohen Risiko ausgesetzt, sich anzustecken. Zum Beispiel die Indigenen in Südbrasilien oder in Mato Grosso do Sul, die in Schlachthöfe arbeiten, wurden in der Arbeit infiziert und haben das Virus dann in die Gemeinschaften gebracht.
Wie muss man sich denn die Gesundheitsversorgung in indigenen Territorien vorstellen? Du hattest ja schon erwähnt, dass Krankenhäuser eher weit entfernt sind.
Also es gibt die CESAI, die indigenen Gesundheitsbehörde, und die ist an das Gesundheitsministerium verankert. Und es gibt die 34 spezielle Gesundheitsbezirke, das sind die DSAs, die sind dann für die gesundheitliche Betreuung der Indigenen zuständig. Es gibt dann Gesundheitsstationen und auch Ärzte, die die Indigenen dann in den indigenen Gemeinden besuchen. Allerdings leben 40% der Indigenen in den Städten und diese fallen offiziell aus der Versorgung durch die DSAs heraus. Aber zum Glück jetzt mit der Verabschiedung von dem Gesetz, um den Schutz der traditionellen Bevölkerungsgruppen gegen die Pandemie zu gewährleisten, ist der Staat ist jetzt verpflichtet, auch Indigenen in den Städten gesundheitlich zu versorgen.
Was unternimmt denn die brasilianische Regierung, um der indigenen Bevölkerung in dieser Notsituation zu helfen?
Ja, also der Präsident Bolsonaro, der hat sich bisher in seiner Amtszeit stets gegen indigene Interessen gestellt. Er hat sogar jetzt im Juli, er hat sein Veto gegen 22 Maßnahmen dieses Gesetzes gelegt, die eine Hilfestellung für Indigenen in der Pandemie gewährleisten sollte. Unter diesen Maßnahmen sind zum Beispiel der Zugang zu Trinkwasser, die Bereitstellung von Desinfektionsmittel und Hygienematerial oder auch Zugang zu Betten und Intensivstationen. Aber der indigene Widerstand ist groß und also politisch kämpfen die Indigene zusammen mit Fraktionen von Parlament und die Zivilgesellschaft, um diese Vetos zu stürzen. Und zum Glück hat der Kongress letzte Woche darüber abgestimmt und diese Vetos sind dann tatsächlich gefallen.
Wenn die Regierung nicht bereit ist, die indigene Bevölkerung zu unterstützen, was unternehmen die Indigenen dann selbst, um sich zu schützen vor dem Virus?
Also viele Völker haben sich zurückgezogen und versuchen dann möglichst die Gemeinde nicht zu verlassen. Sie haben so Hygiene-Checkpoints errichtet. Das sind so Kontrollpunkte an den Eingängen der indigenen Gebieten. Da wird man kontrolliert, oder da kontrolliert man, wie raus und reingeht, und Autos werden desinfiziert und andere Hygienemaßnahmen werden eingehalten. Und es gibt auch viele Kampagnen und Spendenaufrufe, die von den Indigenen organisiert werden. Es gibt da tatsächlich viel. Indigenen, also die Indigenen haben eigentlich immer Widerstand geleistet und das tun die dann natürlich weiterhin. Also organisieren sie sich, die bilden Netzwerke und Arbeitsgruppen, die APIBI, der Dachverband indigener Völker Brasiliens, hat zum Beispiel einen detaillierten Plan erstellt für die Bekämpfung von Covid bei indigenen Völkern. Sie erfassen die statistischen Daten zu den Covid-Fällen selbst, auch weil die offiziellen Zahlen von der Regierung nicht der Wahrheit entsprechen. Die Indigenen, die bereiten selbst Infomaterial auf indigenen Sprachen vor, Infomaterial über Präventionsmaßnahmen und diese werden dann verbreitet über WhatsApp oder Facebook oder andere, weiß nicht, Social Media Kanäle. Sie organisieren eine Grundversorgung mit Nahrungsmitteln, Hygieneartikeln und ja, Medikamenten. Und außerdem organisiert sich innerhalb dieser Netzwerke ein juristischer Widerstand gegen die Missachtung der Verfassung, also die stetige Versuche der Regierung, indigene Rechte zu verletzen.
Warum die brasilianische Regierung so handelt, wie sie handelt und welche Möglichkeiten des Widerstands und der Unterstützung es gibt, erfahren wir nach Erde, wir sind deine Kinder von Klaus der Geiger.
Erde, wir sind deine Kinder und alle Menschen sind dein Fleisch und Blut. Ob arm, ob alt, ob schwarz, weiß, gelb. Gibt es, die wollen nur haben. Und Menschen gibt es, die wollen sein. Frei sein wie ein Vogel und sinnvoll. Wolken und über Grenzen. Samen fliegen mit dem Wind. Mutter Erde lässt sie sein und werden. Wo und wie sie sind. Aber Grenzen, das sind tiefe Gräben. Wenigen Menschen erdacht und damit kontrollieren sie unser Leben, damit sie es haben in ihrer Macht und sie drücken ihren Stempel in deinen Kopf und in meinen und in deinen Pass und meinen. Und erklären zum Verbrechen, wenn du diesen Stempel nicht hast. Thank you. sind wir nicht mehr Mutter Erdes Kind. Wollen frei sein, wie ein Vogel über Wolken und über Grenzen. Und sinnvoll, wie ein Samen im Wind.
Wir sind zurück beim Ökomagazin Rainbow auf LoRa 92,4 mit Pro Regenwald und der Situation indigener Völker in Zeiten von Corona und sprechen mit Juliana über Brasilien, wo die indigene Bevölkerung keine Hilfe durch die Regierung erwarten kann. Vielmehr waren sie schon vor dem Ausbruch der Pandemie unter Druck. Juliana, welche Interessen verfolgt denn die Regierung Bolsonaro gegenüber den Indigenen?
Von Anfang an führt Bolsonaro eine explizit indigenenfeindliche Politik. Er vertritt die Interessen des Agrobusinesses, der Großgrundbesitzer und Holz- und Bergbauunternehmen. Man hat gesehen, dass im Mai ein Video von seiner Kabinettssitzung veröffentlicht wurde. Und in diesem Video forderte der brasilianische Umweltminister Ricardo Salles die Regierung auf, eine weitere Deregulierung der Umweltpolitik durchzusetzen zugunsten wirtschaftlicher Aktivitäten. Und das, während die Menschen und die Medien durch die Pandemie abgelenkt werden. Und das ist deren Plan. Zum Beispiel im Februar unterzeichnete Bolsonaro einen Gesetzentwurf zur Öffnung indigener Schutzgebiete für Bergbau und Stromerzeugung. Im April dieses Jahres wurde von der indigenen Schutzbehörde FUNAI die Norm 29/2020 herausgegeben. Sie legt fest, dass nur die indigene Gebiete, die durch ein Dekret vom Präsident bestätigt wurden, die sogenannten Áreas Homologadas, auch offiziell als indigene Gebiete anerkannt werden. Und 242 indigene Gebiete befinden sich noch in diesem langwierigen Prozess der Anerkennung und könnten durch diese Norm jetzt für den privaten Grundbesitz freigegeben werden. Die brasilianische Staatsanwaltschaft hat gegen diese Norm geklagt, aufgrund der Illegalität, Unangemessenheit und Verfassungswidrigkeit. Aber trotzdem wurden schon 58 Grundstücke auf indigenen Gebiete allein im Bundesland Bahia als Privatgrundbesitz anerkannt. Es wird außerdem demnächst über den Gesetzentwurf PL 2633/2020 abgestimmt. Das ist auch bekannt als Landraubgesetz oder früher als einstweilige Verfügung des Landraubs. Und dieses Gesetz wurde die Amnestie für die unrechtmäßige Besetzung und illegale Abholzung öffentlichen Landes ermöglichen, zu dem über 700 indigene Gebiete gehören.
Wie wehrt sich die indigene Bevölkerung gegen die Maßnahmen der Regierung und haben sie dabei irgendeine Form der Unterstützung?
Indigene haben immer Widerstand geleistet. Die indigene Widerstandsbewegung hat sehr gute indigene Anwälte und indigene VertreterInnen in der Politik. Also sie sprechen für sich und sie sind auch sehr laut. Also eigentlich könnte man viel von den Indigenen lernen.
Regierung und Wirtschaft wollen Amazonien entwickeln, da sind Wald und Indigene eher im Weg. Aber wie sieht denn die Gesellschaft in Brasilien das Ganze? Gibt es für Indigene Unterstützung und Solidarität? Haben sie irgendwelche Verbündeten?
Ja, es gibt Verbündete, auch bekannte Verbündete, also bekannte Persönlichkeiten, aber auch NGOs und PolitikerInnen, die sich mit der indigenen Bewegung solidarisieren. Das sind dann Menschen, die erkennen, dass wir auch viel von den Indigenen lernen sollten. Auch jetzt in der Klimabewegung zum Beispiel. Indigene Völker haben sich immer wieder als die besten Umwelt- und KlimaschützerInnen erwiesen. Weil leider gibt es auch noch viel zu viel Fake News, es gibt immer noch viel zu viel Rassismus und es gibt immer noch viel zu viel Diskriminierung gegen Indigenen in Brasilien.
Zwischen der Europäischen Union und Staaten Südamerikas, also auch Brasilien, wird ein Handelsabkommen verhandelt, das sogenannte Mercosur-Abkommen. Mittlerweile gibt es einige Stimmen in Europa, auch in Deutschland, die sagen, das Abkommen würde zur weiteren Zerstörung des Regenwaldes und des Lebensraumes der indigenen Bevölkerung beitragen und müsste deshalb eigentlich verhindert werden. Wie siehst du das?
Solche Abkommen sind prinzipiell nicht angelegt, um Menschenrechte und die Umwelt zu schützen, sondern sie haben nur wirtschaftliche Interessen. Durch das Abkommen werden Zölle abgeschafft, Quoten werden ausgeweitet und Exportsteuern werden auch abgeschafft. Und dadurch gibt es einen starken Anreiz in Brasilien, die Monokulturen auszuweiten, wie zum Beispiel von Soja, Mais oder Zuckerrohr. Und ergänzend dazu wird mehr Pestizide aus Europa nach Brasilien exportiert. Und das heißt, das Abkommen würde das Agrobusiness ausweiten und das würde zu mehr Entwaldung und Zerstörung der Lebensgrundlagen der Indigenen führen. Außerdem wären weitere Folgen des Abkommens mehr Landraub, Invasionen und Gewalt gegen Indigene.
Außer Protesten gegen das Mercosur-Abkommen, was kann ich von hier aus machen, um die indigene Bevölkerung Brasilien in dieser schwierigen Lage zu unterstützen?
Es ist durchaus sehr wichtig, weiter Druck auszuüben auf die deutsche Regierung, das Abkommen in der jetzigen Form nicht zu ratifizieren. Aber klar, das individuelle Konsumverhalten hat immer eine Bedeutung. Das klingt vielleicht zu einfach oder zu plakativ, aber Soja spielt schon eine große Rolle bei der Bedrohung von Indigenen, auch wegen den Pestiziden und der Zerstörung ihrer Lebensräume. Ein guter Anfang wäre also, keine tierischen Produkte zu konsumieren. Denn dafür importiert Europa diese enorme Mengen an Soja. Das sind fast 35 Millionen Tonnen pro Jahr. Und außerdem sind Gold, Aluminium und andere Produkte des Bergbaus auch sehr problematisch. Denn die Gewinnung von solchen Rohstoffen zerstören die Lebensräume der Indigenen und sind auch mit viel Gewalt gegen Indigene verbunden. Man sollte auch nicht vergessen, dass viele deutsche Unternehmen ihre Geschäfte machen auf Kosten der indigenen Lebensräume. Man kann sich also für ein Lieferkettengesetz einsetzen, um Unternehmen dazu zu verpflichten, innerhalb der gesamten Lieferkette Menschenrechte und Umweltschutzstandards zu beachten. Und was man auch noch machen kann, ist, sich für die Ratifizierung der ILO-Konvention 169 zu engagieren. Das ist bereits im Koalitionsvertrag vorgesehen und würde Rechte der Indigenen weltweit wirksam absichern.
Das sind gleich mehrere Aufgaben für uns alle, wie wir Regenwald und Klima schützen und gleichzeitig indigene Völker in ihrem Widerstand unterstützen können, denn ihre Situation ist wirklich bedrohlich. Regierungen, Unternehmen, Siedler wollen an ihr Land und mit dem Coronavirus ist jetzt eine weitere Bedrohung aufgetaucht. Wir haben von Sarah und Juliana gehört, wie sie damit umgehen und dass sie sich durchaus zu wehren wissen, die Gefahr aber längst noch nicht vorüber ist und viele Völker sowohl durch das Virus als auch den Druck von Regierungen weiterhin existenziell bedroht sind. Leider sind wir damit aber schon am Ende der heutigen Sendung angelangt. Ich bedanke mich nochmal ganz herzlich bei Sarah, Juliana und Johanna und verabschiede mich bis zum nächsten Mal.